Be Our Guest. Wie tickt die Immobilienwirtschaft? Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog.
Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Be Our Guest, der Podcast von Heuer Dialog. Mein Name ist Nele Schön. Ich gehöre zum Heuer-Team und darf heute ganz, ganz herzlich Henning Jünke bei mir begrüßen. Guten Morgen, Henning.
Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist schön, dass du dir für unsere lockere Plauderei am Morgen Zeit nimmst. Ich habe wie immer die 10 Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Damit werden wir auch gleich starten. Aber vorher würde ich gerne noch mal wissen, was genau machst du eigentlich? Magst du das unseren Zuhörern verraten? Wie genau darfst du dich nennen bei Schüco? Das darf ich soweit verraten. Du arbeitest bei Schüco.
Genau. Ich arbeite bei Schüco Fenstertüren und Fassaden und bin dort Leiter Nachhaltigkeit oder Head of Sustainability, ganz wie man es benennen möchte an der Stelle, und bin verantwortlich im Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit.
Da möchte ich gerne auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie genau du arbeitest, was du genau tust und wie das auch ankommt im Unternehmen und wie das Unternehmen generell sich ein bisschen aufstellen wird. Das machen wir aber später. Vorher starten wir mit den 10 Entweder-Oder-Fragen. Als kleinen Reminder nochmal an unsere Zuhörer und auch an dich. Ich darf dir neben den 10 Entweder-Oder-Fragen, frage ich dich generell ein paar Fragen. Wenn du sagst, ich habe eine Frage gestellt, die musst du dich nicht unbedingt, möchtest du nicht unbedingt beantworten, dann hast du einen Joker. Du darfst die Frage quasi skippen. Setzt du diesen Joker nicht, darfst du am Ende eine Frage an den Podcast Be Our Guest stellen. Kannst du gerne dir jetzt schon mal eine überlegen, was du schon immer über das Format Be Our Guest wissen wolltest. Bist du ready für die 10 Entweder-Oder-Fragen?
Auf jeden Fall.
Gut, dann starten wir mit etwas Leichtem. Pizza oder Pasta?
Pizza, ganz klar.
Kreativ oder eher kreativlose?
Kreativ, auf jeden Fall.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Was hörst du so für Podcasts?
Unterschiedliche Sachen, sei es True Crime Sachen, sei es, Charlotte Roche oder so, also in diese Richtung auf jeden Fall. Aber ich höre auch viel Hörbuch. Also es ist gemischt. Aber Podcast ist oft spannender, weil es mehr aus dem Leben ist.
Ja. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Also es ist auch irgendwie eine persönlichere Bindung. Zu einem Hörbuch ist es doch dann irgendwie Distanz. Aber bei einem Podcast denkt man manchmal schon so, das könnte mir jetzt auch mein Freund erzählen, also oder ein Bekannter erzählen.
Ja. Ja, und dann vielleicht an der Stelle gibt es auch Hörspiele, die ich dann noch besser finde als Hörbücher, wo dann nicht immer nur einer redet, sondern, das Ganze gespielt wird. Das ist, finde ich, dann noch spannender. Aber noch ein anderes Thema.
Bei Hörspielen muss ich tatsächlich immer an meine Kindheit denken, an 3 Fragezeichen, TKKG. Das ist für mich Hörspiel. Ich habe noch kein Hörspiel für Erwachsene gehört, muss ich tatsächlich gestehen.
Genau, aber die höre ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Also ich höre immer noch sehr gerne 3 Fragezeichen. Kriegst bei meinen Kindern natürlich auch mit, die unterschiedlichste Hörspiele auch hören. Und deswegen hören wir manchmal auch zusammen.
Ist das noch ein Ding, 3 Fragezeichen? Hört man das noch? Also in der neuen Generation?
Ja. Definitiv, ich ja.
Ach, wie cool. Das ist cool. Okay, dann Fahrrad oder Bahn?
Am besten in Verbindung, da ich sehr viel in Bielefeld unterwegs bin, dann mit dem Fahrrad.
Ist Bielefeld eine fahrradfreundliche Stadt?
Nein, würde ich nicht behaupten. Da kann noch viel gemacht werden und es wird auch einiges gemacht. Und aus meiner Sicht kann man definitiv noch mehr machen, ja.
Ja, ich komme aus Wiesbaden. Ich glaube, ich kann mich anschließen. Also Wiesbaden gibt sich sehr viel Mühe, ist aber noch nicht ganz, das Fahrrad noch nicht ganz akzeptiert, sage ich mal. Aber es wird dran gearbeitet. Aber ich finde, das merkt man in vielen Städten, dass immer mehr Fahrradwege und fahrradfreundliche Zonen errichtet wird. Das ist ein großes Ding, ist ja auch gut. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, bei der Nachhaltigkeit auch. Ja, genau. Klar. Dann Struktur oder Chaos?
Ganz klar Struktur. Wohingegen man mir zu Hause wahrscheinlich dann manchmal sagen würde, das Chaos ist dann auch manchmal da. Aber schon Struktur ist für mich wichtig.
Ja, das ist meistens so. Homeoffice oder Büro?
Eine gute Mischung aus beiden. Ich muss sagen, ich hätte früher nicht gedacht, was alles möglich gewesen wäre im Homeoffice. Es ist viel mehr möglich, als man tatsächlich machen kann. oder zugegeben hat auch da damals, ich auch. Aber ich vermisse auch das Büro ganz stark. Also ich freue mich, die Kollegen wiederzusehen. Und deswegen glaube ich, wird es zukünftig sowieso eine gute Mischung aus allem werden. Und ich glaube, das ist auch für mich in meiner Situation mit Kindern zum Beispiel, ist es gut, wenn man einfach auch mal von zu Hause aus arbeiten kann.
Ja, ich glaube auch, dass uns da noch viel erwarten wird in der Zukunft, wie die neuen Arbeitsmodelle aussehen, wie die Firmen sich aufstellen. Auch ein spannendes Thema. Heute aber nicht. Überpünktlich oder auf den letzten Drücker?
Ganz klar überpünktlich. Also Pünktlichkeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema und lieber 5 Minuten zu früh als 5 Minuten zu spät.
Wasserratte oder Landratte?
Wasserratte, ganz klar. Wasser. Ich liebe Wasser. Ich gehe gerne schwimmen, sei es im Meer, im Pool, Schwimmbad, Freibad, wie auch immer, nach Möglichkeit, wenn gutes Wetter ist und so weiter, sehr, sehr gerne. Wasserratte.
Freibad-Empfehlung in Bielefeld, hast du eine? Oder Schwimmbad-Empfehlung?
Ja, ganz klar im Sommer das Naturbad Brackwede hier in Bielefeld, finde ich eins der schönsten Freibäder, die ich kenne, weil kein typisches Freibad, sondern ohne Chlor das Wasser auch ist und es geht für die Kinder zum Beispiel auch seicht rein mit Sand, obwohl es ein Becken ist und nicht ein Strandbad, wie man es vielleicht auch in anderen Umgebungen hat. Also meine Frau kommt zum Beispiel aus dem Norden, da kennt man nur Seen im Endeffekt und hier Bielefeld-Umgebung sind sehr viele Freibäder und dann auch Hallenbäder und ich gehe auch gerne in Bielefeld ins Ischara, wenn das Wetter nicht so gut ist. Da kann man gut schwimmen und hat aber auch ein bisschen Erholungsfaktor dann dabei.
Also an alle Bielefelder, die zuhören, jetzt wisst ihr, wo man gut schwimmen gehen kann. Kommunikativ oder schweigsam?
Kommunikativ.
Kopf- oder Herzmensch?
Herz, ganz klar, Herz. Herz und Leidenschaft.
Sehr gut, das waren die 10 Fragen. Vielen Dank für deine offenen Antworten. Ja, jetzt starten wir direkt mit unserer Plauderei. Ich freue mich und als allererstes würde ich mich freuen, wenn du uns deine Position, die du genannt hast. Du beschäftigst dich mit Nachhaltigkeit, das ist ja so ein breites Thema. Magst du ein bisschen genauer erzählen, was du so tagtäglich tust?
Ja, also das werde ich häufiger gefragt. Was macht denn eigentlich ein Leiter Nachhaltigkeit oder was macht man als Nachhaltigkeitsbereich oder Mitarbeiter in einem Unternehmen? Und da muss ich sagen, ich glaube, durch Gespräche, die ich auch führe, das ist überall unterschiedlich, weil es diese Positionen in der Regel noch nicht so standardmäßig gibt. Und auch bei uns hat sich das entwickelt. Ich bin jetzt verantwortlich für den Bereich seit 2 Jahren. Das heißt aber nicht, dass wir erst seit 2 Jahren Nachhaltigkeit machen. Und auch ich nicht erst seit 2 Jahren bei Schüco bin. Ich bin seit 2012 bei Schüco. Und es gab auch vorher schon Mitarbeiter und einen Leiter Nachhaltigkeit, was aber alles auch eher einzeln verortet war. Und wir haben vor 2 Jahren das Ganze zu einem Bereich zusammengeführt und sind jetzt auch stark gewachsen, sind zurzeit 7 Mitarbeiter. Wir schauen, dass das vielleicht noch die eine oder andere Position mehr auch gerade wird, weil wir unheimlich viel zu tun haben, weil wir eigentlich in jedem Bereich im Unternehmen mitarbeiten. Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsfunktion und ob das jetzt über einen Nachhaltigkeitsbericht, das heißt Kommunikation ist, aber erstmal die Daten dann dort auch bekommen, was Umweltdaten bedeutet, was aber auch Personaldaten bedeutet, die man dann im Nachhaltigkeitsbericht hat, bis hin aber auch zu Produkten, Produktentwicklungen, wo wir natürlich damit Kollegen zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr breit gefächert. Und das, was ich immer sagen kann, kein Tag ist wie der andere. Also wir machen Pionierarbeit. Es gibt nirgendwo Blaupausen für das, was wir machen. Wir können uns mit anderen Unternehmen austauschen oder von anderen lernen, hören, wie machen die das. Aber wir müssen jeden Tag gucken, wie geht man eigentlich dieses neue Problem oder auch dieses Projekt oder diese Lösung auch dementsprechend an. Und das ist jeden Tag neu. Also jeden Tag was anderes, andere Herangehensweise und definitiv keine Sachbearbeitung oder Stapel Papier wegarbeiten und dann habe ich so und so viel 1000 Fälle bearbeitet oder so, das gibt's bei uns nicht.
Okay, und ihr beschäftigt euch aber sowohl mit euren Produkten, dass sie nachhaltig sind oder nachhaltig werden, wie auch mit eurem also mit Schüco selber, wie könnt ihr nachhaltig arbeiten? Verstehe ich das richtig?
Genau, wir haben Nachhaltigkeit in 2016 definiert mit einer ersten Strategie, die wir aufgesetzt haben, um eine ganzheitliche Betrachtung zu machen. Und das ist halt auch ganz wichtig für uns, für unseren Ansatz auf jeden Fall. Nachhaltigkeit muss aus unserer Sicht ganzheitlich betrachtet werden. Das heißt, Nachhaltigkeit ist wie ein Ökosystem. Wenn ich an der einen Seite was verändere, bedeutet das auch an der anderen Seite, dass irgendwas anderes passiert. Und ich darf nicht nur auf die kleine Sache gucken, sondern muss das große Ganze betrachten. Und das ist auch so ein bisschen der Kern und die Schwierigkeit an der Sache. Nachhaltigkeit ist keine Atomphysik, aber Nachhaltigkeit ist unheimlich komplex. Und das macht es schwierig. Und wir haben in der Strategie 6 sogenannte Handlungsfelder. Und wenn ich die kurz mal aufzähle, das eine ist Umwelt, das andere sind Produkte. Das dritte sind Geschäftsentwicklung, also wie kann man vielleicht auch neue Produkte im Bereich Nachhaltigkeit dann auch entwickeln. Das vierte ist die Lieferkette, die für uns ganz wichtig ist. Und das sind sehr stark, sage ich mal, produktbezogene Themen auch. Und wir haben auch soziale Themen wie unser 5. Handlungsfeld sind die Mitarbeitenden und das 6. Handlungsfeld ist die Gesellschaft. Also wie verdienen wir eigentlich unser Geld und was machen wir auch mit diesem Geld? Und das sind Fragestellungen, da gibt es noch unheimlich viel zu tun. Wir machen das schon länger, also bei Schüco wird sich schon seit über 10 Jahren mit Nachhaltigkeit befasst, aber das sind auch unheimlich große Themen.
Mhm. Ja, auf den Punkt Mitarbeiter und Gesellschaft würde ich gerne ganz kurz eingehen. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, wenn man viel mit Veränderungen, Transformationen zu tun hat und eben bestehende Prozesse gegebenenfalls geändert werden müssen oder angepasst werden müssen, um nachhaltiger noch zu arbeiten, ist das ja einmal ein gutes Vorhaben, aber man kommt ja oft an die Herausforderung, dass Menschen sehr Gewohnheitstiere sind und wenn man ihre Gewohnheit ändert, dass das auch erstmal für sie ein großer Berg ist. Wie gehst du mit wenn jemand dir sagt, nee, das kann ich nicht, will ich nicht, so können wir nicht arbeiten. Wie gehst du daran, die Leute zu motivieren, doch jetzt zu sagen, glaub mir, wir gehen so nach vorne, so kommen wir weiter. Das fände ich irgendwie spannend.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Also das ist genau das Thema im Endeffekt. Wir gehen ja in Bereiche rein oder sprechen auch mit Bereichen, die Business as usual gemacht haben, in Teilen. Dazu muss man wissen, dass Schüco generell sich auch verändert. Also auch das Thema New Work oder Future Work, wie auch immer man das benennen will. Das heißt, Schüco und ich glaube auch ganz viele andere Unternehmen sind sowieso in einer Transformation, die von Digitalisierung und jetzt Nachhaltigkeit auch geleitet sind. Und Veränderung bedeutet auch für mich, für jeden anderen Menschen oder für jeden Menschen erstmal Unsicherheit. Und Unsicherheit führt dann oft zu Angst oder erstmal zu, was bedeutet das? Wo geht das hin? Und wir müssen schauen, dass man diese Ängste auch nimmt. Und diese Ängste oder Unsicherheiten nimmt man aus meiner Sicht mit einem klaren Plan, mit einer ganz klaren Strategie, die man erarbeiten muss, wo man auch nachjustieren muss. Also if you fail, fail fast. Wenn du einen Fehler machst, korrigiere ihn sehr, sehr schnell. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig, weil wir bei uns und auch generell, glaube ich, im Unternehmen, du kannst nicht mehr auf 3, 4, 5 Jahre planen, Projekt groß machen und so weiter, sondern du musst auch kurze Zeit, vielleicht Monate planen und dann sagen, danach müssen wir gucken, wie das Ergebnis ist und dann schauen, wie wir dann weitermachen. Und das ist bei uns von oben auch ganz klar gewollt und vorgegeben von unserem CEO Andreas Engelhardt und persönlich haftenden Gesellschafter, der auch ganz klar sagt, ja, wir dürfen manche Sachen nicht mehr so machen, wie wir sie früher gemacht haben, weil es benötigt Veränderungen. Und wenn man erstmal in die Diskussion kommt und vielleicht auch mal über manche Sachen komplett neu nachdenkt, dann entstehen da in der Tat Lösungen, an die man vorher vielleicht nicht gedacht hätte. Und das ist natürlich mit Widerständen verbunden, egal wo, ob im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich. Und da kommt man auch nicht überall durch. Und manchmal ist es auch nicht richtig. Manchmal sind ja die Sachen, die sich auch bewährt haben, auch vollkommen okay. Wir müssen nicht alles über den Haufen werfen. Aber wenn wir uns gerade mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dann merkt man, es gibt ja einen Grund, warum wir in einer Krise sind insgesamt, warum es gesamtgesellschaftliches Thema ist, weltweites Thema. Wir sind in einer Klimakrise und es gibt einen Grund dafür, warum das so ist. Und die Frage ist, wie schafft man es, da wieder rauszukommen beziehungsweise diese Probleme nicht zu potenzieren? Und da muss man schon schauen, ob man dann auch nicht grundlegend manche Sachen angehen muss, die dann auch für manche persönlich bedeuten, was anderes zu tun täglich in der Arbeit. Und das ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass wir bei Schüco da auch, also der Wille ist da, die Bereitschaft der Kolleginnen und Mitarbeiter ist da. Wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht und die Mitarbeiter finden Nachhaltigkeit gut in überwiegenden Teil zu 90%. Und sie wollen sogar noch mehr machen. Und das hat uns eigentlich auch bestätigt, auch zu sagen, okay, dann lasst uns weitergehen. Was das dann konkret bedeutet am Ende des Tages, das kann natürlich dann wieder heißen, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt, aber das ist ein Austarieren und ein permanenter Dialog.
Hm. Ich finde es gut, dass ihr aber auch direkt die Mitarbeiter mit ins Boot holt. Also ich würde mich auch dann abgeholter fühlen, wenn ich gefragt werde, okay, was hältst du davon und wie können wir das umsetzen? Und ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend, was du so tagtäglich machst. Die letzte Frage habe ich, und die ist vielleicht vielleicht ein bisschen provokativ, vielleicht auch nicht, zum Thema Nachhaltigkeit. Und zwar, glaubst du, dass ich sage jetzt mal Baubranche, ihr gehört ja auch in die Immobilienwirtschaft mit euren Produkten, und auch du hast verschiedene, ich denke mal, Kontakte auch zu anderen Firmen. Glaubst du, dass Firmen überleben, die sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen?
Ganz klares Nein und sehr, sehr eindeutiges Nein, weil wir am Markt ja de facto erleben, dass die Nachfrage danach steigt. Das hat hauptsächlich mit Regulation, also mit Gesetzgebung zu tun, die getrieben ist aus der EU Green Deal, Taxonomie, Renovation Wave, Circular Economy Action Plan. Also das sind alles Initiativen, die von der EU kommen und in die Länder übertragen werden. Und wir merken das jetzt schon in Deutschland, ehrlich gesagt, noch nicht ganz so stark, sondern andere Länder sind da weiter. Skandinavien schon immer, die Niederlande oder Benelux da auch. Wir merken aber im Moment auch ganz klar, ein absoluter Fokusmarkt und Hotspot für Nachhaltigkeit ist London und fürs nachhaltige Bauen. Und also die Fragen, die wir da auch ganz klar gestellt bekommen, da müssen wir manchmal auch sagen, okay, wir haben das erkannt, wir können euch noch keine Antwort liefern, lasst uns aber doch an der Stelle gemeinsam daran arbeiten oder schauen, wie wir zu einer Lösung kommen, weil wir auf ganz neue Themen stoßen, also um auf Gebäude runterzubringen, in der Betrachtung heutzutage guckt man auf Whole-Life-Carbon, also das CO2 im gesamten Gebäude. In der Vergangenheit hat man ganz oft auf Operational-Carbon geschaut, also was verbraucht ein Gebäude an Energie für Strom, Wärme und so weiter. Die Frage, die jetzt kommt, ist halt, was ist denn der Embodied-Carbon, also die graue Energie, die in diesem Gebäude ist, und das wird sich wandeln. Also es wird insgesamt weniger werden, Operational-Carbon wird weniger werden, da arbeiten die Branche seit Jahrzehnten dran. Das sind ja auch unsere Produkte, die dann energieeffizienter sind, wo man dann bessere U-Werte hat und so weiter. Aber die Frage in der Zukunft ist dann, okay, wie ist das eigentlich mit den Materialien, die da drin sind? Wie sind die eigentlich entstanden und womit sind die entstanden? Mit grüner Energie, mit grauer Energie auch. Und diese Fragestellung, die kriegen wir am Markt ganz stark. Und das bedeutet, aus meiner Sicht zurückkommt, ob ich glaube, dass die überleben. Das wird eine gewisse Zeit dauern, aber wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wird man bei manchen Ausschreibungen einfach nicht dabei sein. Da ist man von vornherein raus und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass wenn man das Thema jetzt noch nicht oder nie thematisieren möchte, dann könnte es in Zukunft schwierig werden. Okay, ich möchte ein bisschen von der Nachhaltigkeit weggehen und ich möchte gerne auf dein Studium beziehungsweise Ausbildung gehen. Ich habe gehört, du hast erst studiert und dann eine Ausbildung gemacht. Sehr ungewöhnlich. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe einen ganz krummen Lebenslauf. Also ich habe nie einen 10-Jahres-, 5-Jahres-Plan oder wie auch immer, sondern eingangs die Entweder-Oder-Fragen, Herz- oder Kopfmensch, ich bin Herzmensch. Ich folge dem, wo ich glaube, dass es richtig ist, Herz oder Bauch, je nachdem, was dann entscheidet. Und ich habe ganz am Anfang, ich komme aus der Kommunikation, komme aus der Werbung und habe erstmal ein Studium gemacht und habe einen Abschluss als Master of Communication Advertising. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es da noch nicht viele Möglichkeiten insgesamt, das zu machen. Und das war erstmal mein Einstieg dann in die Kommunikationswelt und dann habe ich auf Agenturseiten danach dann auch gearbeitet. Und dann bin ich irgendwann, habe ich gesagt, ist nicht das, wo ich bleiben möchte und bin quasi gewechselt auf Unternehmensseite und das war dann auch mein Einstieg in Unternehmen und auf die andere Seite sozusagen und auch mein Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit in 2004.
Mhm. Jetzt als Herzmensch, vielleicht kannst du einen Tipp geben, weil, also Ich versuche immer so ein bisschen einen Tipp jedem zu entlocken, den die Hörer mit so mitnehmen können. Jetzt, mein Studium war jetzt, letztes Jahr habe ich fertig studiert. Ich habe auch etwas Besonderes studiert, würde auch sagen, da konnte man mit vielen Studiengängen, kann man ja erstmal nicht sagen, ich werde jetzt Arzt oder ich werde jetzt, man hat so viele Möglichkeiten nach dem Studium. Kannst du einen Tipp geben als Herzmensch, dass man auch mal sagt, nee, ist nichts für mich oder ich habe jetzt studiert, aber ich würde jetzt gerne, ich habe währenddessen die Erfahrung XY gemacht und das fand ich toll und darauf bewerbe ich mich jetzt. Da hat man ja erstmal so eine Hemmung, ne? Kommen wir gar nicht aus der Branche oder hast du einen Tipp, wie man diese Hemmung verliert?
Ja, Tipp ist immer so ein bisschen die Frage, bei dem einen passt dies, bei dem anderen passt das andere. Und ich glaube, dass alles, was man macht, für irgendwas hinterher wieder gut ist und man irgendwann irgendwo landet, wo man, oder das Wichtigste dann ist, wo man glücklich ist, wo man Spaß hat. Und ich habe lange Zeit auch, das war quasi mein Wechsel dann hinterher auch in Energiegenossenschaft zu Greenpeace Energy. Ich habe dort lange Zeit auch in der Beratung, im Callcenter, in der Kundenberatung gearbeitet. Das war was ganz anderes als das, was ich heute gemacht habe oder das schon heute mache. Und ich hatte Spaß, das hat mir total viel Freude gemacht, aber ich könnte mir das jetzt nicht mehr vorstellen, das nochmal zu machen. Und das ist immer so die Frage, wie passt das auch ins Leben rein, was man macht? Und meine Erfahrung oder mein Tipp wäre immer, folg deinem Herzen. Also das mag für den einen klappen, für den anderen nicht. Und da sind auch Zeiten und auch vielleicht Jobs dabei, wo man sagt, okay, das war dann, Herzen folgen war an der Stelle nicht so gut. Aber für mich, ich bin ja auf Unternehmensseite gewechselt und habe das eigentlich mit einer Ausbildung gemacht und habe noch eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann obendrauf gemacht, weil ich nicht nur ich wollte unbedingt kaufmännisch was machen, aber ich habe immer schon IT-Fable auch gehabt. Und ich hatte dann damals das Angebot nach dem Praktikum bekommen, weil ich bei Greenpeace Energy für diese Ausbildung gemacht habe, habe ich das Angebot bekommen, dort im Kundenservice auch zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, ich vergesse jetzt mal die Ausbildung, weil ich hätte normalerweise in einem IT-Haus anfangen müssen und Software verkaufen, Systeme, Hardware, wie auch immer. Und habe gesagt, ich werfe das jetzt mal über Bord und gehe in den Kundenservice und arbeite dort erstmal und schaue, was das bringt. Das war eine ganz klare Herzensentscheidung und aus meiner Sicht auch die Entscheidung für das Thema Nachhaltigkeit. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann ich war quasi dort Praktikant, Mitarbeiter im Kundenservice, bin dann sehr schnell Teamleiter geworden, habe dort zum Beispiel auch Sachen aufgebaut, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte. Also mir machen Sachen Spaß, die neu entwickelt werden, was Neuland ist, also das Mahnwesen dort auch mit aufgebaut. Deswegen habe ich auch, ich habe ein Kundenservice-Gen in mir dadurch dann heutzutage. Und habe mich dann dadurch weiterentwickelt und war dann 3,5 Jahre dort Leiter Marketing und Vertrieb. Und das ist so, das hat mir Spaß gemacht. Das hat sich irgendwie alles auch ergeben und bin dann weitergegangen zu Schüco und das hat sich auch wieder ergeben. Also das ist so, da war nie eine Planung. Also ich komme aus Ostwestfalen, ich bin gebürtiger Ostwestfale und bin erstmal in die Welt. Ich habe in Wiesbaden studiert, deswegen total schöne Stadt, was du eben sagtest, freut mich total. Und bin dann nach Hamburg gegangen, was ich eine wunderschöne Stadt finde, wo ich auch gerne geblieben wäre, habe meine Frau dort auch kennengelernt und dann gab es das Angebot von Schüco, zurück in meine alte Heimat zu gehen, nach Ostwestfalen. Und dort sind wir jetzt wieder seit 10 Jahren. Und geplant ist das nie gewesen, dass das dieser Weg ist. Aber die Frage ist, die ich mir stellen muss oder wir uns auch als Familie stellen, bin ich heute glücklich? Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten.
Das ist sehr schön. Ich glaube, das können nicht ganz so viele von sich sagen. Ich glaube, es wird immer wichtiger, aber es ist schön. Es freut mich. Ja, jetzt will ich nochmal aufs Studium zurückgehen. Ich habe gesehen, man kann ja jetzt jeden so ein bisschen verfolgen online, du hast in Miami und in New York Erfahrungen gesammelt während des Studiums. Und da hast du geschrieben, es ging einmal um Film- und Kino-Videostudien. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie kam das? Also warum auch Miami und New York? Ich nehme an, es war beides im Rahmen von deinem Studium, deinem Master.
Jein, also das erste war Miami, das war an der Miami Ed School. Das ist eine rein kreative Schule in Florida. Die gibt es aber mittlerweile weltweit, auch in Hamburg zum Beispiel gibt es einen Ableger davon, den gab es damals noch nicht. Und das ist ein Format, da wird man darauf getrimmt, ein Portfolio seine als Artdirektor Texter seine Arbeit zu erstellen, mit der man sich hinterher auch bewirbt. Man wird jede Woche neu geteamt mit einem anderen Menschen, der aus der ganzen Welt irgendwie kommen kann, ob Brasilien, Schweden, egal woher, USA, und er arbeitet jede Woche eine Kampagne. Und das ist eigentlich der Einstieg in die Kommunikationswelt, in die Agenturlandschaft für mich dann auch gewesen. Und das war Teil des Studiums, also Teil des Master of Communication and Advertising. Und dann, dadurch, dass ich in Wiesbaden dann studiert habe, habe ich dann in Frankfurt angefangen zu arbeiten beim ehemaligen Dozenten auch von mir, der eine kleine Agentur hatte. Und die haben relativ viel Filmsachen gemacht für große Unternehmen dann auch, für Nintendo, Ferrero und so weiter, für die ich gearbeitet habe als Beispiel. Und dann war es denen wichtig, weil die auch in der New York Film Academy waren, auch die Mitarbeiter dorthin zu schicken, und haben jeden Mitarbeiter für 3 Monate an die New York Film Academy geschickt. Und innerhalb dieser Zeit kriegt man am ersten Tag, man kriegt eine Kamera in die Hand und fängt los, läuft in New York rum und macht Filme in einem Team, meistens 4 Leute, und ist eigentlich alles. Man ist mal Regisseur, mal Kameramann, und das wechselt. Und so kriegt man einen Praxiskurs innerhalb von 3 Monaten hands-on, wie man wirklich Filme macht. Und das nicht digital, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, sondern wirklich mit Filmen. Und dann sitzt man da in der Dunkelkammer und schneidet mit der Schere Frames ab und merkt, oh, das war jetzt zu viel, dann klebe ich die mit Tesafilm wieder dran. Das heißt, diese Grundlagen von Film, Storytelling und Erzählen habe ich dort, also Agentur, Studium, aber dann auch in New York und auch in Miami gelernt.
Das klingt richtig spannend. Wahrscheinlich einige junge Zuhörer werden sich jetzt überlegen, wie Filme schneiden. Ihr habt doch Digitaltelefone, damals noch nicht. Da wurde das auch noch gemacht. Ich bin ja gar nicht sicher, ob das noch gibt. Gibt es noch Filmkameras, richtige? So, wieder. Vielleicht wird das wieder Retro.
Ja, auf jeden Fall. Also, es wird immer weniger.
Ja.
Ja, also, das auf jeden Fall. Es wird definitiv weniger, aber, und es ist viel, viel mehr digital. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, so tief bin ich da gar nicht mehr drin. Und die Entwicklung, die das in den letzten Jahren genommen hat, die ist einfach so rasant, da bin ich auch nicht mehr up to date.
Die Erfahrung, die du gesammelt hast, benutzt du irgendwie das noch in deinem jetzigen Job oder privat, also dass du sagst, da habe ich immer noch ein Faible für USA oder das Filme machen oder jetzt auch Texten? Ich denke mal, das ist auch nicht mehr ganz so präsent in deinem jetzigen Alltag.
Nein, also es ist so, dass das Thema Kommunikation wichtig ist am Ende des Tages, ne? Also und das Thema Strategie, da ist das andere Thema, was für mich auch ein wichtiger Baustein dort ist, weil wir permanent kommunizieren und Nachhaltigkeit auch für das Gesamtunternehmen natürlich ein wichtiges Kommunikationsthema dann auch ist. Das heißt, das hilft mir hier schon, Kreativität in der Situation, dass man sagt, du bist halt, oder ich bin in der Zeit jeden Tag erstmal mit einem weißen Blatt Papier konfrontiert worden, und das weiße Blatt Papier musste gefüllt werden. Und wie macht man das? Das bedeutet, jeden Tag eigentlich vor einer neuen Aufgabe stehen und dann zu lernen und zu erfahren, du kannst das machen. Du kannst das umsetzen. Und das hilft mir heute eigentlich am meisten. Das ist das beste Learning eigentlich. Egal, welche Aufgabe kommt, ich bin mir sicher, dass es irgendeine Art von Lösung und irgendeine Art von Konzepterarbeitung geben wird. Die muss nicht perfekt sein, aber es wird eine Antwort geben und es wird eine Lösung geben. Und die kann man natürlich dann auch, wenn man im Team arbeitet, dann auch weiter noch diskutieren und dann danach auch noch weiter verbessern. Und das ist für mich halt auch wichtig. Ich bin keine One-Man-Show. Wir sind ein Team gemeinsam. Und zum einen das Team Nachhaltigkeit bei uns, aber dann auch das gesamte Team Schüco, also das gesamte Unternehmen. Und da trifft man auf unheimlich tolle Menschen, die ganz anders ticken als man selber. Und wenn man das akzeptiert und sagt, das bereichert einen, und das tue ich, dann kann man da unheimlich weit kommen. Und das macht dann auch sehr, sehr viel Spaß.
Das klingt auch so, dass man in dem Austausch viel erreichen kann. Genau, jetzt würde ich gerne auf eine Frage von einem Podcast Kollegen, sage ich jetzt einfach mal so, im Podcast, jetzt hilf mir nochmal, Bielefeld, wie heißt der richtig? Das kommt aus Bielefeld.
Das kommt aus Bielefeld.
Das kommt aus Bielefeld. Hat der Kollege dich gefragt, was würdest du machen, wenn du einen Tag Bürgermeister von Bielefeld wärst? Da hast du gesagt, da ging es dann darum, einen Tag, da kannst du noch nicht so viel verändern im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ich würde dieses Gedankenspiel gerne mal ein bisschen weiterspielen. Und zwar, wenn du eine Periode lang Bürgermeister werden könntest von Bielefeld, was würdest du versuchen in deiner Amtszeit im Thema Nachhaltigkeit in Bielefeld, also in deiner Stadt, zu bewegen?
Also für mich ist eins ganz klar, haben wir vorhin drüber gesprochen, eine viel fahrradfreundlichere Stadt, beziehungsweise nicht nur fahrradfreundlicher, sondern eigentlich auch fußgängerfreundlicher. Das Auto ein bisschen zurückdrängen, nicht als wichtigsten und stärksten Verkehrsteilnehmer mehr zu haben. Es gibt dort Modellversuche in Bielefeld in der Innenstadt, die werden richtig hart diskutiert. Da kann ich manche Sachen auch total nachvollziehen, dass man nicht alles immer umsetzen kann, aber ich will ein Beispiel geben. Wir waren vor 2 Jahren, bin ich mit meiner Frau nach Amsterdam gefahren. Und für uns war die Frage, wie fahren wir dahin? Und wir wussten, wir haben gehört, dass die Parkgebühren dort enorm hoch sind. Also haben wir geguckt, was kostet ein Zug? Der Zug war, wenn ich das auf die Spritkosten runterrechne, gar nicht teurer. Wir sind mit dem Zug dahin gefahren. Es war eine angenehme Hinreise. Wir mussten das Auto nicht parken, haben nicht teuer irgendwo noch Parkgebühren bezahlt. Und das bedeutet für mich, dass wenn ich Parkgebühren zum Beispiel in der Innenstadt anhebe, dann überlegen sich die Leute automatisch, was sie machen. Das muss man natürlich dann so machen, dass die Anwohner von sowas entlastet sind, weil das ist halt natürlich dann problematisch, aber das wäre mir wichtig. Also eine viel nachhaltigere Stadt, und das eine ist das Thema Verkehr. Da gibt es aber auch sicherlich noch andere Themen. Bielefeld ist an sich eine grüne Stadt mit dem Teutoburger Wald hier, man ist sofort im Grünen, das ist schon richtig toll, aber für mich kämen sofort, und das hatte ich in dem anderen Podcast auch gesagt, sofort auch das Thema Kinder. Was kann man hier besser machen? Nahverkehr, also war gerade in Berlin, die Tochter meines Bruders muss für den Nahverkehr keine Gebühr zahlen, die kriegt ein Ticket so und kann damit in Berlin fahren. Wir müssen hier in Bielefeld ein Ticket kaufen. Muss man das machen, muss man das nicht machen? Also es gibt da, glaube ich, viele Ansatzpunkte. Und gerade für eine lebenswertere Stadt, auch für Kinder, wo ich natürlich, wenn mein Sohn mit dem Fahrrad zur Schule fährt, im Dunkeln, in der Situation, wie es hier in Bielefeld ist, schon mir Gedanken mache, super ist das nicht. Ich wäre sehr viel gerne viel sicherer an der Stelle, wo ich sagen kann, ey, der hat einen super Fahrradweg dahin und hat dort, kommt mit Autos fast nicht in Berührung. Das wäre für mich ein Wunsch, wo ich wahrscheinlich drangehen würde. Aber ich glaube, es gibt überall was zu tun. Es gibt viele Themen und Felder, wo man da, glaube ich, angreifen könnte. Aber mal schauen. Ich hoffe, es verbessert sich auch so.
Okay, dann habe ich noch eine Frage, und zwar Nachhaltigkeit in deinem Privatleben. Jetzt beschäftigst du dich ja wirklich mal mindestens 8 Stunden am Tag mit Nachhaltigkeit. Wie versuchst du selber nachhaltig zu leben? Und hast du vielleicht auch 1, 2 Tipps oder ja, was dir geholfen hat, da auch einfach ein Bewusstsein zu schaffen? Man muss ja sagen, ich glaube, man kann sich wirklich ganz viel anlesen. Wie kann man nachhaltig leben? Wie kann man, gibt auch ganz viele Podcasts, habe ich recherchiert, oder auch sehr gute Fachbücher, persönliche Blogs. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, wo man sich informieren kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Thema, damit möchte ich mich jetzt in meinem Privatleben beschäftigen, und wie kann man ansetzen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, oder nein, ist gar kein schwieriges Thema, sondern es ist, man kann überall was machen. Und ich bin, sag ich mal, wenn ich mir zum Beispiel auch Mitglieder bei uns im Team angucke, da gibt's andere Role Models oder Vorbilder, wo ich echt sage, wow, wir haben einen Arbeitskollegen, der fährt schon Elektroauto, bevor das Thema Elektroauto-Hype überhaupt da war. Und dann muss man mit sehr vielen Abstrichen auch zurechtkommen. Und ich finde das absolut beeindruckend, was manche Menschen da auch machen. Und ich glaube, da muss jeder für sich schauen, was ist bei mir erstmal, wie kann ich langsam Schritte machen? Also bei mir als Beispiel war es so, ich bin hier in Bielefeld, wir wohnen in der Innenstadt, bin viel zu Fuß unterwegs und bin dann oft auch mal mit dem Auto gefahren oder aber auch öffentliche Verkehrsmittel. Also ich habe viel öffentliche Verkehrsmittel auch zur Arbeit genutzt. Das Netz ist hier recht gut. Jedenfalls auch, wenn man zu Schüko fahren will mit einer eigenen Haltestelle, da sind halt diese Voraussetzungen sind halt wichtig. Aber ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen, die kommen halt aus den Dörfern, aus der Umgebung, für die ist das nicht so einfach. Und da muss man gucken, was für die dann auch ideal ist. Ich habe irgendwann gesagt so, und da musste ich echt über mich selber schmunzeln, vor Corona war das, habe ich gesagt, komm, ich fahre mal mit dem Fahrrad zu Schuko. Ich bin immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann gefahren und habe dann gemerkt, das ist viel schöner, viel angenehmer, wenn gutes Wetter ist, beziehungsweise also ich bin kein Schlechtwetter-Fahrradfahrer. Ich möchte dann schon auch irgendwie trocken ankommen. Und die Luft, die man dann morgens hat, das Hinfahren, diese Zeit nochmal 20 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren, das tat mir einfach gut. Und es war eigentlich eine Veränderung, die ich bei mir im Leben gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass die positiv ist. Und das war ein kleines Stück Veränderung. Und ich glaube, das kann man ganz viel haben. Also als Beispiel, ich werde immer gefragt, seit wann, aber bestimmt seit über 20 Jahren Vegetarier. Und korrekt gesagt Pesketarier, also ich esse noch Fisch, versuche auch das zu minimieren, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und es gibt mittlerweile so viele gute Ersatzprodukte. Ich bin nicht derjenige, der dann sagt, oh, ihr müsst alle auf Fleisch verzichten und so weiter, das möchte ich gar nicht, sondern was ich mache, ist dann eher anzuregen und zu sagen, komm, ich mache dir mal hier Wurst, wenn ein Freund da ist oder wie auch immer, wo ich dann sage, hier ein Wurstbrot, mal gucken, ob du erkennst, ob das Mortadella ist oder nicht oder ob du Bolognese überhaupt erkennst, die ja sowieso in der Soße ist und so weiter. Ich glaube daran, dass sich das in der Zukunft stark verändern wird, auch der Umgang, wenn ich meine Kinder sehe, was ist eigentlich, die essen Fleisch auch, also die sind keine Vegetarier, aber wenn man mit denen dann spricht und offen dann auch darüber spricht, wie dann Tiere gehalten werden, dann ist das schon, dann kann man da schon was machen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo ich auch immer noch was machen kann und auch machen muss. Und das ist ein tägliches Austarieren eigentlich mit sich selber und selber mal überprüfen, kann ich da was besser machen oder nicht.
Schöner Ansatz. Jetzt, wo du von deinen Kindern gesprochen hast, würde mich interessieren, also Kinder fragen ja ungefiltert alles. Das ist immer, ich glaube, es gibt niemanden ehrlicher als Kinder. So wie ich das jetzt verstanden habe, bist du schon auch jemand, der wirklich alles erklärt. Also sie haben die freie Wahl, was sie essen möchten, aber dir ist es wichtig, dass sie verstehen, wo das herkommt, richtig?
Genau. Also ich nehme dann kein Blatt vorm Mund und sagte, das ist, gestern hat das noch gelebt und gequiekt oder wie auch immer. Ist dann aber auch okay. Also auch an der Stelle definitiv offene Erklärung, wo es herkommt und wir haben viel zu sehr verlernt, ich persönlich auch, wo kommen denn Sachen her, wie sind die denn angebaut und so weiter und was muss man denn tun, um überhaupt dahin zu kommen, dass es das, was jetzt auf dem Teller gibt, was da erst vorher noch gemacht werden musste, sag ich mal, ob Wasserverbrauch, CO2-Verbrauch oder Methanherstellung oder Methan in die Umwelt, wenn ich Rinder züchte und so weiter, also das, was ich eingangs auch sagte, das Ganze ist ein System und alles, was ich an der einen Seite mache, hat einen Einfluss auf der anderen Seite. Und deswegen ist, glaube ich, Wissen und Information das Wichtige, um selber Entscheidungen treffen zu können und dann zu sagen, okay, passt für mich. Und ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ey, ich möchte weiter Fleisch essen, ich finde das super. Dann sollte man sich vielleicht noch über die Menge Gedanken machen oder die Häufigkeit, wie man das vielleicht macht. Vielleicht kann es ja auch was Besonderes sein, aber ich werde nicht hingehen und das irgendwie irgendjemandem verbieten oder so. Ich erzähle dann von meiner Erfahrung damit und dass ich seit 20 Jahren wunderbar ohne Fleisch leben kann.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, für deine Einblicke in dein Leben. Es hat jetzt ganz gut gekürkt. Es war auch bei uns jetzt ein schöner Kreislauf. Von den Fragen sind wir wieder zurückgekommen an den Anfang. Jetzt hast du noch eine Frage an den Podcast. Die darfst du mir noch stellen zum Schluss.
Genau. Meine Frage an den Podcast wäre, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, was macht ihr denn eigentlich, um nachhaltiger zu werden, um, sag ich mal, irgendwann oder zu dem 1,5-Grad-Ziel zu kommen des Pariser Klimaschutzabkommens? Weil so ein Podcast ist, denkt man ja vielleicht erstmal so, okay, kann der überhaupt was machen? Das würde mich halt in der Tat interessieren, wie ihr damit umgeht.
Wir haben den Podcast konzipiert und dachten erst, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir auch die Gespräche vor Ort hätten, dass man sich auch ein bisschen näher kennenlernt. Das hat natürlich einerseits dann mit Corona auch nicht geklappt. Andererseits finde ich jetzt tatsächlich, dass im Hinblick auf Nachhaltigkeit es doch nachhaltiger ist, dass wir uns jetzt nur über Web sehen, weil ich ja dann irgendwie doch reisen hätte müssen. Ob jetzt mit der Bahn, wir fahren generell im Unternehmen extrem viel Bahn, aber trotzdem, je nachdem, hätte ich, Wiesbaden ist leider im Moment durch verschiedene Brücken Unfälle, sagen wir mal so, ungeplant, nicht ganz so gut mit der Bahn vernetzt, aber wir kommen schon gut überall hin, mehr oder weniger. Haben wir da jetzt drauf verzichtet und werden dem auch wahrscheinlich treu bleiben? Sollte jemand zum Beispiel im Umkreis mit S- oder U-Bahn gut vernetzt sein, kommen wir vielleicht auch nochmal vor Ort. Aber zuerst haben wir uns jetzt auch einfach deswegen entschieden, dass wir erstmal da in dem Hinblick uns online treffen. Gleichzeitig ist der Podcast, der gehört zu dem Format Be Our Guest. Ja, wir versuchen so viel wie möglich über Social Media und über Non-Print, also Digitalmedien, uns zu verbreiten. Genau, das sind so die ersten Schritte. Wir sind ja noch in den Kinderschuhen. Wir haben aber auf jeden Fall es immer im Hinterkopf, hatte ich da dann die Frage beantwortet.
Aber ist doch toll.
Ja.
Ja, also ich sag mal so, ist doch toll. Also das, was ich an deiner Frage höre, ist, dass du dich damit auseinandergesetzt hast oder ihr euch damit auch auseinandersetzt. Und das ist, finde ich, immer der erste Schritt. Und natürlich kann man am Anfang aus meiner Sicht nicht alles richtig machen. Man muss aber erstmal anfangen. Und dass wir das jetzt zum Beispiel online machen, finde ich super. Also das funktioniert. Ich freue mich, dich irgendwann bei irgendeinem Heuer-Dialog vielleicht auch direkt mal zu sehen, falls das der Fall ist, auch die Kolleginnen dort auch zu treffen. Live ist immer noch mal was anderes, aber für so einen Podcast perfekt, also ist das wirklich richtig, richtig gut. Ne? Also und dann schauen, wo kann man noch was verändern. Ich finde das klasse. Das wäre auch mein Ansatz.
Ja, also wir sind offen, ich bin offen und ich lerne viel. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Ich lerne extrem viel bei diesem Podcast von meinen Gästen. Von dir habe ich heute auch ganz viel mitnehmen dürfen. Zum Beispiel, dass man einfach sich mal beschäftigt. Man darf auch mal Fehler machen und man kann sie dann korrigieren. Das ist ein schöner Satz, den muss ich mir merken. Den finde ich wirklich gut, weil man immer so Angst hat, einen Fehler zu machen und dann zu denken, dann geht die Welt unter, ist ja Quatsch. Ne? Also wir können ihn ja irgendwie wieder korrigieren. Wir müssen ihn nur erkennen. Finde ich gut. Super. Ja, das war's schon. Ich danke dir wirklich für deine Zeit. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Ich hoffe, dir auch.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Auf jeden Fall. War sehr kurzweilig und spannend, ja.
Super. Dann beenden wir die Folge und wir hören uns nächsten Monat wieder. Da darf ich schon mal spoilern. Ich darf die Sarah Madeleine Buschmann bei mir begrüßen. Und die hat bestimmt auch ganz viel zu erzählen. Und ja, bis bald.
Die Immobilienwirtschaft. Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog. Folgt und abonniert den Podcast, um keine Episoden zu verpassen. Mehr Infos unter www.be-our-guest.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Heuer Dialog.